Herzlich willkommen bei der evangelisch-lutherischen St. Johannesgemeinde Oberursel. Hören Sie jetzt eine Predigt zum zweiten Sonntag nach Trinitatis. Der Predigttext im Brief des Paulus an die Epheser im zweiten Kapitel, Vers 17 bis 22. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen noch nicht so ganz, wie das mit dem Sommerurlaub in diesem Jahr wird. Die Reiseauflagen gehen langsam zurück und es macht ja auch Spaß und erweitert den Horizont, unterwegs zu sein. Wichtiges Dokument dann ist der Reisepass, der deutlich macht, wo ich hingehöre, wo ich beheimatet bin, wohin ich nach Ablauf der Urlaubsreise auch gehörig wieder zurückkehren will. Mein Reisepass der Bundesrepublik Deutschland ist auf den meisten Flughäfen der Welt kommentarlos gern gesehen. Herzlich willkommen, vielleicht kommt mir dann entgegen. An manchen Stellen wird aber auch genauer geguckt. Wollen wir diesen Fremden, diesen Besucher, diesen Gast in unser Land lassen? Verspricht er, den Urlaub nicht ungehörig auszudehnen? Wird er etwa kriminell werden in unserem Land? Manchmal werde ich das gefragt. Manchmal muss ich Auskunft geben. Der Apostel Paulus schreibt den Ephesern und uns, dass wir bei Gott nicht Gäste und Fremdlinge sind. Der Gaststatus für den Urlauber ist wunderbar. Das geht im Kleinen sogar in der Familie, wenn man erstmal dem Elternhaus entwachsen ist. Wer dann zu Besuch kommt, der ist willkommener Gast, wenn alles gut geht. Und das heißt, die obligatorische Beteiligung an der Küchenarbeit, hinterher aufräumen nach der Mahlzeit, Geschirr spülen und so weiter, das kommt für Gäste natürlich gar nicht in Frage. Geh du ins Zimmer, leg dich aufs Sofa und ruh dich ein bisschen aus, hörte ich von meinen Eltern beim Besuch. Und es war völlig gefahrlos, Mithilfe beim Kampf gegen den Abwasch anzubieten, weil das sowieso nicht in Anspruch genommen würde. Du bist unser Gast. Der Nachteil am Gaststatus: man hat dann irgendwann auch wieder zu verschwinden. Man ist nicht da zu Hause, wo man sich gerade aufhält. Es wäre tragisch, wenn ich bei Gott mich nur als Gast willkommen fühlen könnte. Wenn ich wüsste, ich bin jetzt zwar da, aber ich darf hier nicht bleiben. Wenn ich wieder zurückkehren müsste in meine frühere Existenz. Paulus schreibt, dass wir nicht Gäste und Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen. Das heißt, in der damaligen Vorstellungswelt Menschen, die zur selben Stadt gehören, die da beheimatet sind und die auch mitverantwortlich sind in ihrer Stadt. Und wir sind Hausgenossen Gottes. Das heißt, Gottes Haus ist unser Haus. Wir gehören zur Familie des himmlischen Vaters und sind da ganz und gar daheim. Was ist das Haus Gottes? Paulus weist uns darauf hin, dass das nicht nur der Tempel in Jerusalem ist, dass das nicht nur die Baulichkeiten der Kirche bis heute sind. Wir sind sehr froh, dass wir wieder im Kirchengebäude gottesdienstlich zusammenkommen dürfen, wenn auch unter gewissen Einschränkungen und Auflagen. Wir sind sehr dankbar, dass sich die Lage so weit beruhigt hat, dass man das riskieren kann und dass wir Wege gefunden haben, erlaubtermaßen und verantwortbar Gottesdienst zu feiern, wir als Gäste im Haus Gottes. Aber eigentlich redet das Neue Testament von einem lebendigen Haus, von Gottes Haus, das erbaut ist aus menschlichen Steinen. Das heißt, wir sind da nicht einfach Gottesdienstbesucher und dann gehen wir unseres Weges anschließend, sondern es heißt, Gottes Haus in dieser Welt besteht aus uns. Wir Christenmenschen sind da eingebaut, auf dem Fundament der Apostel und Propheten mit dem Eckstein Jesus Christus. Das Bild wird noch etwas weiter ausgefaltet. Der Reichtum der Kirche sind normalerweise nicht die Immobilien, nicht das, was in Gottes Häusern, in den Kirchgebäuden steht und zu sehen ist, auch nicht der Baugrund, auf dem sie stehen, nichts, was man wegnehmen könnte. Der Reichtum der Kirche sind die lebendigen Steine, die Menschen, die dazugehören. Es kommt immer mal wieder vor, dass jemand das nicht so genau berücksichtigt. Ein Schlingel hat in meiner früheren Kirche in Stuttgart ein Fenster eingedrückt nachts und hat sich auf die Suche gemacht nach dem sagenhaften Reichtum der Kirche und Gemeinde. Was muss der arme Kerl enttäuscht gewesen sein? Ich bin ihm bis heute dankbar, dass er die Abendmahlsgeräte, immerhin Wertgegenstände, nicht weggenommen hat. Wenn er einen Komplizen gefunden hätte, der das Edelmetall in Geldscheine umgewechselt hätte, man hätte doch gesehen, worum es sich handelt. Und die Summe hätte keinen froh gemacht. Aber uns wären die Geräte verloren gegangen, aus denen Gemeindeglieder von Anfang der Gemeinde her heilbringend Christi Leib und Blut zur Stärkung ihres Glaubens und zu ihrem Trost empfangen haben. Wir hätten es nicht ersetzen können, ganz abgesehen vom Wiederbeschaffungswert. Dafür hat der Dieb die Kasse vom Büchertisch aufgeknackt und ist mit beschämenden ungefähr 20 Euro von dannen geschlichen. Lohnt sich dafür ein Einbruch? Kaum. Welchen Fehler hat er gemacht? Er hätte sonntags kommen müssen. Er hätte sonntags sich anschauen müssen, wie die lebendigen Steine in Gottes Bau sich versammeln, wie Menschen zusammenkommen unter Gottes Wort, wie Menschen Trost suchen in der Gegenwart und im Zuspruch Gottes, wie Menschen miteinander Gott loben und sich zu ihm bekennen. Das ist der Reichtum der Kirche. Und der ist manchmal sehr verborgen. Wochenlang haben wir nichts gesehen vom Leben Gottes in unserer Gemeinde, weil die Türen zubleiben mussten. Jetzt, zaghaft, fangen wir wieder an. Jetzt entwickeln wir Hygienekonzepte, die es ermöglichen, dass wir Gottesdienst feiern. Und wir fühlen uns teils erfreut und getröstet, teils betrübt durch die Einschränkungen. Was ist ein lutherischer Gottesdienst ohne fröhlichen Gemeindegesang in der Kirche? Nun, es ist die Versammlung lutherischer Christen unter Gottes Wort. In der Gegenwart des Herrn unserer Kirche, der bei uns ist, wo immer und unter was für Umständen immer wir versammelt sind in seinem Namen. Zu zweit, zu dritt, zu mehreren. Keine Sorge, Christus ist gegenwärtig. Er ist und bleibt bei uns. Und das macht unsere Versammlung zum Haus Gottes, zu der Adresse, in der Gott seine Gegenwart erweist, mitten in unserer Welt. Was ist die Voraussetzung, dass wir dazugehören? Warum ist das so schön für uns? Christus ist gekommen, lesen wir bei Paulus. Christus hat im Evangelium Frieden verkündigt. Evangelium, das ist die gute Nachricht der außerordentlichen Begnadigung. Kerkerverlies ungefähr zur Zeit der Zeitwende, vor 2000 Jahren. Keine moderne Justizvollzugsanstalt heutigen Status, in der man vor sich hin lebt, abgetrennt von der Gesellschaft. Das kann Menschen auch krank machen. Das Kerkerverlies damals war ein Loch irgendwo in der Erde. Und oben gibt es ein kleines quietschendes Türchen. Es geht einmal am Tag auf und jemand wirft das runter, was für die Verpflegungsration für den Gefangenen gehalten wird. Also einen halben Laib angeschimmeltes Brot zum Beispiel. Und einen Krug Wasser gibt es auch. Und dann geht dieses Türchen überraschend auf. Man denkt, der Wärter war doch schon da. Es geht überraschend auf und oben sagt einer, du kommst raus. Du bist freigesprochen. Für dich hat jemand anders deine Schuld bezahlt. Deine Strafe ist abgegolten, alles ist gesühnt, es ist gut. Evangelium, Freispruch von der verdienten Strafe dafür, wie ich mein Leben angehe. Christus verkündigt stattdessen Frieden. Wir werden nicht bestraft, sondern das liegt auf ihm, das nimmt er uns ab. Und wir dürfen leben in dem Fest, in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Wir haben Zugang zu Gott, dem Vater, im Heiligen Geist, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist uns geschenkt, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Mitbürger der Heiligen sind und Hausgenossen Gottes. Welche Rolle spielt dann die Entfernung? In manchen unserer kleinen Personalgemeinden eine ganz erhebliche. In Stuttgart, in Baden-Württemberg, hat sich deutlich gezeigt, dass Pfarrer und Gemeindeglieder am besten zurechtkommen, wenn sie gerne Auto fahren. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fühlen sich die Wege manchmal noch weiter an. Das war auch die Einstellungsvoraussetzung für den vorletzten berufenen Gemeindepfarrer, für mich, dass ich Auto fahren kann. Am besten kommen wir zurecht, wenn wir irgendeinen Weg finden, Entfernungen zu überbrücken. Aber wer ist nah und wer ist fern? Ein Weg von 30 Kilometern zur Kirche kann leichter zurückzulegen sein als einer von 300 Metern. Es ist manchmal sehr relativ und hat manchmal anscheinend mit was ganz anderem zu tun. Die gute Nachricht ist, dass Christus imstande ist, Entfernungen in unserer Welt und in unserem Leben zu überbrücken. Die gute Nachricht ist, dass Christus der Weg nicht zu weit ist zu mir und dass er diesen Weg nutzt und diesen Weg auch erst bahnt durch seinen Geist. Dass er mir sozusagen die Papiere zur Verfügung stellt, dass er dafür sorgt, dass ich daheim sein darf, mit ihm beim gemeinsamen himmlischen Vater. Sein Geschenk für uns. Was machen wir mit dem Sommerurlaub? Ich weiß es noch nicht. Wird sich finden. Eins hat sich gefunden, und das macht mich froh und tröstet mich. Christus hat sich eingefunden. Christus hat mich gefunden. Und mit ihm kann ich leben, vertraut, hier und dort. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.